Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Und heute bin ich zu Gast bei unserem Gast, nämlich bei dem Gestalter Rudolf Horn. Guten Tag, Herr Horn.
Guten Tag, Frau Führer. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Wir sitzen hier in Ihrem Wohnzimmer in Leipzig, umgeben von Möbeln, die Sie selbst gestaltet haben, wie Sie mir vorhin erzählt haben. Also hier ist zum Beispiel eine Sofaliege, ein Couchtisch, viele Vollholzbücherregale, dann noch eine Anrichte, ein Esstisch, vier Stühle, alles in einem, ich würde mal sagen, eher schlichten Stil, kein Schnickschnack, sondern eher so Bauhaus, Skandinavien. Seit wann leben Sie in dieser Einrichtung, Herr Horn?
Also ich kam nach Leipzig von einer Tätigkeit aus Berlin und so habe ich dann im Verlauf von einigen Monaten einen meiner Mitarbeiter gebeten, geh mal nach Leipzig spazieren und such mir eine Wohnung. Und da hat er dieses Haus gefunden, das damals bis zur zweiten Etage ausgebombt war. Und diese Wohnung in, ja, wie sagt man?
Hochparterre,
ja. Diese Wohnung sah ich mir an und habe sie mir damals ausgebaut. So wie sie hier jetzt sich darstellt, so habe ich sie mir damals
geschaffen. Wann war das genau?
Das war Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre.
Also seit knapp 60 Jahren leben Sie in denselben Möbeln.
Und ich werde, wenn ich Freunde und Gäste habe, heute auch Sie, freue ich mich darüber, werde ich immer gefragt, ja, sind das wirklich, haben Sie da wirklich, ja, ich habe wirklich nichts geändert. Damals habe ich es mir so eingerichtet, so habe ich gelebt mit meiner Familie. Das hat immer funktioniert. Also ich frage mich, weshalb sollte ich es ändern?
Und ich muss Ihnen recht geben, es sieht alles sehr modern aus.
Ja.
Rudolf Horn, der bekannteste und wichtigste Gestalter der DDR. Er schuf das legendäre MDW, heute im Deutschlandfunk Kultur. Er ist in seiner Wohnung in Leipzig buchstäblich von ihm eingerichtet, denn die Möbel, die hier stehen, hat Rudolf Horn selbst gestaltet. Herr Horn, ich glaube, Ihr bekanntestes Produkt ist MDW, Montage, Möbel, Deutsche Werkstätten. Das ist keine Schrankwand, wie ja manche heute meinen, aber man konnte eine Schrankwand draus bauen. Können Sie das mal kurz vorstellen, MDW?
Die Schrankwand verkörperte immer eine feste Struktur. So war sie und so musste sie gekauft werden und so stand sie in den Wohnungen. Ob man sie so brauchen konnte oder nicht, war gar nicht gefragt. Das hat mich und meine Kollegen, das hat mich herausgefordert zu sagen, diese Starre müssen wir beseitigen. Das war meine These. Ich möchte gern die Menschen von jedem gegenständlichen Zwang befreien. Das heißt, ich wollte, dass sie sich frei entscheiden können, mit welchem Mobiliar sie in ihrem Lebensumfeld umgehen wollen. Also haben wir gemeinsam mit den jungen Leuten meiner Generation damals in den deutschen Werkstätten überlegt und beraten, wie kann ein neues Programm aussehen. Und herausgekommen ist in dieser sehr interessanten und langen Diskussion, wir entwickeln ein Montagesystem, das innerhalb einer bestimmten maßlichen und konstruktiven Ordnung eine ungeheure Vielfalt von Möglichkeiten der Gestaltung zulässt. Und wir gehen so weit und sagen, die deutschen Werkstätten Hellerau fertigen keine fertigen Möbel, es verlassen den Betrieb keine fertigen Möbel mehr, sondern Bauteile. Meine These war, ich verlagere die Finalisierung eines industriellen Produktes in die Phase der Konsumption. Der Nutzer ist der Finalist. Er finalisiert das Bauteilsystem, das industriell hergestellt wurde. Das war eigentlich die Grundidee. Und diese Grundidee hat sich, wie sich nun inzwischen erwiesen hat, bewährt und hat wirklich eine kleine Revolution bewirkt. Damals erschien die erste Ausstellung des Programms in der Frühjahrsmesse 1967. In Leipzig am Messehaus Union, das es nicht mehr gibt, aber damals fanden ja in Leipzig zwei Messen statt, Frühjahr- und Herbstmesse. Und jetzt zur Frühjahrsmesse wurde es ausgestellt und es wurde sofort getitelt, auch von der Presse, Revolution aus Tradition. Das fand ich richtig, denn man kann ein solches Programm, das völlig ungewohnt war, Das kann man nicht mit jedem Betrieb realisieren. Das kann man nur mit einem Betrieb wie den deutschen Werkstätten realisieren.
Deutsche Werkstätten Hellerau, das ist bei Dresden, um das mal kurz anzufügen für diejenigen, die es nicht wissen. Also ein modulares System, gestaltet nach einem offenen Prinzip, was ja auch erlaubt, dass ja mal ganz schön einzelne Teile auszuwechseln, wenn man sie reparieren will.
Ja, das war sogar sehr wichtig.
Oder erneuern will. Es geht ja die Legende, dass Walter Ulbricht, der ja immer auf die Messe kam, nicht so angetan war von ihrem...
Ich hatte, was meine Entwürfe betrifft, immer einen kleinen Konflikt mit Herrn Ulbricht. Es ist verbrieft, auch in Studien, dass er gesagt hat, also ich sehe hier keine Möbel, sondern nur Bretter.
Es gibt ja ein Möbelhaus, was heute mit dem Verkauf von Brettern weltweit sehr große Umsätze erzielt, nämlich IKEA natürlich. Ja. Das ist ja genau dieses Prinzip.
Ja.
Was halten Sie von IKEA, Herr Horn?
Also IKEA kannte ich damals nicht. Das ist wohl völlig verständlich. Die DDR war ein eigener Kosmos. Ich hatte da keine Kontakte, weder visuell noch durch irgendwelche Dokumentationen. Als ich IKEA kennenlernte dann, als die auch in unserem Landesteil aktiv wurden, fand ich das in Ordnung. Das ist doch gut. Es trifft ja genau die Tatsache, die mich so angetrieben hat. Nämlich, dass man den Nutzer einen Spielraum einräumen kann. Ein Mensch, der eine Wohnung einrichtet, muss völlig frei sein von, weitgehend frei sein. Völlig ist nicht möglich, aber weitgehend frei sein von gegenständlichen Zwängen. Und das leisten Montagesysteme.
Sie hatten ja auch viel mehr Varianten vorgesehen, als dann schließlich produziert wurden. Also Ihre Träume von dem autonomen Nutzer wurden doch ein bisschen reduziert.
Im Verlauf der Jahre. Sie dürfen nicht verkennen, MDW wurde fast 20 Jahre, wenn ich es richtig erinnere.
Nee, länger
ist
sogar 90, produziert.
25 Jahre sogar produziert. Und am Anfang gab es überhaupt keine festen Situationen. Es wäre ja gegen jede meiner Vorstellungen gewesen, in irgendeiner Weise dahin zu wirken, dass dieses Programm in irgendwelchen Vormontagen angeboten wird. Nein, nein. Am Anfang war es ein wirklich wählbares Bauteilsystem. Natürlich hatte ich auch, ich will nicht sagen Gegner, aber weniger Freunde. Der Handel zum Beispiel war überhaupt nicht begeistert von diesen unseren Ideen. Der Handel war bis dahin gewöhnt, eine feste Struktur, eine Schrankwand, das war schon ein weiter Fortschritt. Anfangs war es die komplette Garnitur, Anrichte, Schrank, Vitrine und so weiter. Die stand da, hatte einen Preis, der Kunde kam und der Händler konnte sagen, da steht's, kostet so viel, nehmen Sie es oder nehmen Sie es nicht.
Und bei Ihnen kam der Kunde und sagte, ich hätte gerne vier Bretter so und drei Bretter so.
Sie sagen es. Das war natürlich auch für den Handel eine völlig neue Herausforderung. Das stimmt schon.
Sie haben gerade gesagt, Herr Horn, fast 25 Jahre lang wurde MDW produziert und verkauft und ist damit, habe ich mir sagen lassen, eines der am längsten produzierten Möbelsysteme in Europa.
Ja.
Sind Sie stolz drauf?
Ja, weil es hat so viele Gesichter bekommen im Verlauf dieser 25 Jahre. Es hat sich nie erschöpft. Natürlich ist man als Gestalter gespannt, was machen Konsumenten, Menschen, für die man diese Produkte gestaltet, mit Ernst für sie gestaltet. Natürlich ist man interessiert, was machen die Leute jetzt mit diesem Angebot. Und ich habe also mit Erlaubnis der Nutzer in den Wohnungen fotografieren lassen, um zu sehen, welches Milieu bildet sich da heraus. Und ich kann Ihnen sagen, das ist so interessant und so schön gewesen. Da sind Dinge herausgekommen, auf die kommt man nicht, wenn man projektiert und gestaltet. Das ist auch ganz natürlich, denn als Gestalter kann ich zwar die ungefähren Funktionen und Sehnsüchte der Menschen, für die ich arbeite, erahnen. Aber was die Leute subjektiv wirklich brauchen, das wissen sie nur selber. Und dieses Schöpfertum, das da in diesem Verlangen, ich möchte das aber so und so sehen und so für mich nutzen, das hat dazu geführt, dass dieses Programm im Verlauf dieser vielen Jahre immer wieder ein anderes Gesicht haben konnte.
Rudolf Horn ist im Gespräch. Er hat als Gestalter die Wohnungseinrichtungen in der DDR geprägt, wie wohl kein zweiter. Wir sitzen hier in seiner Wohnung in Leipzig und ich sitze einem jugendlichen, frischen, lebendigen, munteren Herrn gegenüber, der behauptet, er wäre 90 Jahre alt, was ich wirklich nicht glauben kann, Herr Horn. Jahrgang 1929, das heißt, Sie waren 20, als die DDR geboren wurde und Anfang 20 und in der Ausbildung, als der berüchtigte Formalismusstreit auch in der DDR ankam. Also damals wurden eben abstrakte Bilder, also Formalismus war eben ein Schimpfwort, wurden verteufelt, rein funktionale Möbel auch. Walter Ulbricht hat ja sogar gesagt, der Bauhausstil sei eine volksfeindliche Erscheinung. Er träumte also von vielen Ornamenten. Wie hat Sie waren damals ein junger Mann in den Anfängen Ihres Berufs, wie hat Sie dann diese Formalismusdebatte beeinflusst? Wenn ich mir Ihre Möbel ansehe, gar nicht.
Nun, die Möbel sind ja etwas später entstanden. Das muss ich jetzt fairerweise dazu sagen. Wir wollten eine neue DDR bauen. Es war ein enormes Wohnungsbauprogramm. Es war tatsächlich die Frage, wie soll die Lebenskultur, die Wohnkultur, wie soll das Leben in der DDR denn aussehen? Walter Ulbricht war der Meinung, die Arbeiter haben die Macht in diesem Lande, DDR, und man muss ihnen eine Umweltkultur, eine Lebenskultur schaffen, die ihnen das Gefühl, Herr des Landes zu sein, auch sozusagen gegenständlich offeriert. Ein sehr hoher Anspruch. Und diese Auseinandersetzung hat uns schon erreicht. Aber es war klar, dass wir auch mit einer sich entwickelnden modernen Lebensform. Mann und Frau waren in der DDR wesentlich berufstätig. Die Kinder waren in Kindergärten untergebracht. Das Leben organisierte sich in völlig anderer Weise. Es war also absehbar, dass man mit dieser Form, Möbel zu dekorieren, die Zukunft, die Wohnkultur der Zukunft in der DDR nicht gestalten konnte.
Gehen wir noch ein paar Jahre zurück, Herr Horn. Wie gesagt, Jahrgang 1929, so unglaublich das auch scheint. Aber das heißt, dass Sie Ihre Kindheit und Ihre Jugend im Nationalsozialismus verbracht haben und im Krieg. Was erinnern Sie von dieser Zeit?
Eine ständige Unterwerfung, Kommando, Pflicht. Militär, vormilitärische Ausbildung, Kriegsspiel, der Zwang, sich zu einer Waffengattung zu bekennen mit 15 Jahren. Als der Krieg 1945 zu Ende ging, war das für mich ein Moment innerer Befreiung, aber auch ein Moment von Hilflosigkeit. Was jetzt? Und es hat mir sehr geholfen, damals in dieser kleinen Stadt, in der ich lebte, in Waldheim. Es gab ja wenig oder nichts mehr zu essen.
Waldheim in Sachsen?
Waldheim in Sachsen, ja. Es gab ja nichts zu essen. Aber was war in den Geschäften zuerst zu sehen nach 1945? Zu sehen war die schönen Plakate mit der Friedenstage von Picasso. Und an der Sparkasse in Waldheim stand eine große Stele. Da war die Grafik von Käthe Kollwitz drauf. Der junge Mann, der die rechte Hand zum Schwur erhebt und sagt, nie wieder Krieg. Das waren, ja, aufrüttelnde Zeichen, die mir sehr nahe gewesen sind. In Waldheim gab es ja diese Strafanstalt. In dieser Strafanstalt waren politische Gefangene, aber auch Kriminelle. Und als die sowjetische Armee in Waldheim einrückte, öffnete sie dieses Gefängnis. Und frei wurden also auch Antifaschisten, die dort eingesperrt waren. Und es ist ein für mich glücklicher Lebensumstand, dass ich später diesen solchen Menschen begegnen konnte. Später war sehr bald sogar. Weil diese Leute haben mich sehr gebildet und sehr geprägt. Das waren eigentlich meine Lebenslehrer.
Die Antifaschisten.
Mein Vater ist sehr früh an einer schweren Krankheit gestorben. Ich bin also eigentlich erzogen von zwei Frauen, die ich bis heute hoch verehre, meine Mutter und meine Großmutter. Nach dem Tod meines Vaters war das auch dann ein kompliziertes soziales Leben. Aber sie haben alles getan, um mich frei entwickeln zu lassen. Sie haben mir nie irgendwelche Grenzen zeigen wollen im Hinblick auf mein Tun, in mein zukünftiges Tun. Und ich habe dann also auch angefangen zu zeichnen mit Leidenschaft. Und meine Mutter hat einmal zu mir gesagt, pass mal auf, mein Junge, du mit deinem Gekritzel, du musst mal in ordentliche Hände. Und durch eine Bekanntschaft, das will ich nicht weiter ausführen, konnte ich Kontakt aufnehmen mit einem, der politisch verfolgt, damals, also in der Nazizeit politisch verfolgten Kommunisten, Alexander Neroslow, der mit seiner Frau in Dresden lebte, ein Russe, der nach Dresden eigentlich kam, um Architektur zu studieren. Das war ihm aber dann wohl nicht interessant genug. Er ging zu den Malern und lernte Hans und Lea Grundig kennen. Und sie gingen in den Widerstand, wurden erwischt und wegen Hochverrats verurteilt und in Waldheim eingesperrt, dieser Alexander Neroslow. Und der war jetzt frei, ein wunderbarer Mensch. Ich bekam die Möglichkeit, ihm meine Gekritzle, so wie meine Mutter gesagt hat, mal zu zeigen. Ich konnte mir also erstmal nicht vorstellen, das ist auch eine Folge der faschistischen Erziehung. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Kommunist ein Künstler sein kann. Sie können sich nicht vorstellen, wie tief diese Prägungen waren, denen wir von Jugend an Jahr für Jahr erbarmungslos ausgesetzt waren. So, und ich ging also mit Herzklopfen zu ihm mit meiner Zeichenmappe. Ich lege meine Mappe auf den Tisch und glaubte nun, er klappt sie auf und guckt sich an, was ich gemacht habe. Und was geschah wirklich? Er guckte mich an und sagte, für wen, mein Junge, willst du das denn machen? Ich muss gestehen, dass ich mit dieser Frage damals überfordert war. Ich weiß auch nicht, was ich darauf geantwortet habe. Aber diese Frage hat mich ein Leben lang als regulativ begleitet. Und das war vielleicht auch, wenn ich das so sagen darf, ein erstes politisches Regulativ, dem ich ausgesetzt war. Von da an habe ich über mein Tun anders nachdenken können. Nach der Gründung der DDR, das war also 1949, ich habe mich dazu bekannt und habe gesagt, wenn da ein Land aufgebaut werden soll, das Frieden als oberstes Prinzip hat und soziale Sicherheit und soziale Ausgeglichenheit als gesellschaftliches Programm hat, dann widme ich mich diesem Land. Und das habe ich mit Leidenschaft gemacht.
Wer heute eine Wohnung kauft, die noch nicht gebaut ist, findet es im Allgemeinen selbstverständlich, dann den Grundriss mitgestalten zu können, also wenn der Rohbau vielleicht gerade erst steht. Und wer aber im Jahr 1970 eine Wohnung mietete, der träumte wahrscheinlich nicht mal davon, weil das vollkommen ausgeschlossen schien. Aber in der DDR wurde das versucht und der Versuchsleiter war unser heutiger Gast, der Gestalter Rudolf Horn. Variables Wohnen, Herr Horn, so heißt Ihr Modellversuch 1970 in Rostock, hat der stattgefunden. Können Sie uns das Experiment kurz vorstellen?
Sehr gern. Ich darf noch mal zurückkommen auf das NDW-Programm. Ich habe ja beobachten können, was die Leute gestalten, wenn man ihnen Freiraum lässt. Wir waren uns einig, dass wir jetzt bei dieser Variabilität des Möbels nicht stehen bleiben dürfen, sondern dass wir Sachen, wenn die Leute so schöpferisch mit Bauteilen umgehen, wieso zwingen wir sie dann, in vorgedachte Wohnungen zu ziehen, wenn es technisch doch möglich ist, und das war damals möglich, am Anfang, dass man über freigespannte Decken auf tragende Innenwände in der Wohnung verzichten konnte. Wenn das aber so ist, haben wir gesagt, dann müssen wir diese Wände weglassen und müssen den Leuten einen innenwandfreien Raum zur Verfügung stellen, in dem nur bestimmte technische Bedingungen realisiert sind. Der Installationskern, Bad, WC, das ist im industriellen Bauen unabdingbar, dass man das bestimmt, das sind vertikale Strukturen. Aber alles andere war frei. Das war aber nur möglich, wenn man den Leuten nicht nur sagt, da habt ihr die Wohnung, es sind keine Innenwände, sondern sagen, die wollten ja jetzt nur sagen, ja, aber wir wollen ja eine Struktur, eine Wohnstruktur. Also haben wir das MDW-Programm als Ausgangsbasis genommen und haben ein neues System entwickelt, das eine Synthese darstellte zwischen versetzbaren Innenwänden, die zwischen Decke und Boden verspannt waren, und mit ihnen konstruktiv verbindbaren Möbel, die man an die Wand hängen konnte. Ich darf vielleicht nachher noch darauf hinweisen, dass ich einmal in diesen letzten Tagen in Rostock war und mir angeguckt habe, was die Leute aus diesen Wohnungen gemacht haben. Das war ein jetzt interessantes Erlebnis. Tagen. Jetzt vor wenigen Tagen.
Ja. Ach, die stehen noch, die Wohnungen und die, ja, die Einrichtung auch noch?
Vielleicht können wir darüber sprechen, ja.
Wie sieht es denn aus heute? Sagen Sie mal gleich, Herr Horn, müssen wir gleich drauf
also
warten.
Also es waren von den Leuten, die damals, Anfang der 70er Jahre.
Ich glaube 45 Familien waren das.
Die sich bereit erklärten, experimentell mitzuwirken. Waren noch vier, ich sage einmal, Ureinwohner. Also jene, die 1971, im Neujahr 70, glaube ich, dort eingezogen sind. Mit den von uns entwickelten System umgegangen sind und sich eingerichtet haben. Ein erstrangiges Erlebnis für uns und für mich auch jetzt, nach so vielen Jahrzehnten, wenigstens vier Wohnungen wiederzufinden, in denen die Leute, die damals gesagt haben, ja, wir machen beteiligen uns an diesem Experiment, das ist interessant, dass ich sie jetzt wieder treffen konnte.
Und die leben auch noch in den Möbeln.
Und sie haben natürlich geändert. Sie haben genau das gemacht, was wir ja wollten. Sie haben ihre Ersteinrichtung teilweise verändert. Kinder sind dazugekommen. Kinder sind gegangen. Im Kindbereich fand die stärkste Veränderung statt.
Blieb leider ein Projekt, ja. Weil das dann doch zu aufwendig war, das dann in großer Serie zu produzieren. Ja, und ich würde gerne noch auf ein anderes bekanntes Werk von Ihnen zu sprechen kommen, geradezu eine Design-Ikone, nämlich den Freischwinger.
Ja.
Ich hoffe mal, dass alle unsere Hörerinnen und Hörer eine noch etwas berühmtere Design-Ikone vor Augen haben, nämlich diesen Barcelona-Chair, Barcelona-Sessel von Mies van der Rohe und Lili Reich. Das ist ein Entwurf von 1920 und ich glaube, am verbreitetsten ist der so mit schwarzem Leder, ohne Lehnen. Die Sitzfläche ist nach hinten etwas abgesenkt, wie so häufig bei den Bauhausmöbeln. Das schwarze Leder ist so abgesteppt, so Quadrate. Und ich glaube, der hat Sie auch inspiriert zu Ihrem Freischwinger.
Ja, es ist ja schön, dass Sie das darauf zu sprechen kommen. Ich arbeitete damals in Leipzig und ich hatte an irgendeinem Tag das Gefühl, du musst jetzt mal raus. Und ich bin gegangen ins Grassi-Museum.
Da gehe ich gleich auch noch hin.
Ja, und bin ins Grassi-Museum hineingegangen und bin durchgegangen und entdeckte eines der schönsten Möbel der klassischen Moderne, von dem Sie eben gesprochen haben. Den Sessel von Mies van der Rohe für den Deutschen Pavillon zur Weltausstellung in Barcelona. Dieser Sessel stand jetzt da. Ich kannte ihn von Bildern, aber ich hatte ihn nie selbst gesehen. Ich habe immer gesagt, wurde vor diesem Sessel kann man nur niederknien und beten. Ja, es war so. Und jetzt begegnete mir dieser Sessel gegenständlich. Und was habe ich gemacht, was man eigentlich in einem Museum nicht macht? Aber ich war allein in diesem Raum und habe mich hineingesetzt. Und als ich mich reingesetzt habe, und der war so herb, sage ich einmal, nicht bequem, habe ich gedacht, das liegt daran, dass er durch dieses Verschweißen von zwei Stahlbändern, die eigentlich dynamisch waren, dem Sessel die Dynamik genommen hat. Das hat mich herausgefordert. Ich bin nach Hause gegangen, habe hier in dieser Wohnung, da im Flur, einen großen Bogen Backpapier an die Wand gezweckt und habe mit Kreide diesen Sessel, also nicht diesen, nicht Barcelona, sondern eine Lösung gesucht, wo, wenn man schon mit federndem Bandstahl arbeitet, diese Federkraft des Bandstahls auch ausgenutzt wurde. Und so ist also dieser sogenannte Freischwinger entstanden.
Also ist mehr so, um es so zu erklären, ist mehr so kufenartig.
Ja, ich habe jetzt also jedes.
Da kreuzt sich nichts.
Ja, da kreuzt sich nichts. Jedes Stahlband behält seine eigene Dynamik. Und dadurch kann dieser Sessel, wenn man sich hineinsetzt, je nach Last und Bewegung, sich mitbewegen, leistet keinen Widerstand.
Ich kann das bestätigen. Sie haben nämlich einen hier in Ihrer Wohnung in Leipzig stehen und ich durfte vorhin mal Probe sitzen und er ist wirklich, obwohl er genauso unbequem aussieht wie der Barcelona-Chair, ist wirklich sehr bequem.
Er wurde natürlich nur exportiert. Er wurde in der Bundesrepublik im Alleinvertrieb von einem Unternehmen unter dem komischen Begriff Confestar Konferenzstar oder sowas, vertrieben. Aber nicht nur in der Bundesrepublik, sondern wie ich heute weiß, ist ja auch in den skandinavischen Ländern aufgetaucht.
Also nur für den Export.
Nur für den Export.
War das nicht eine große Enttäuschung für Sie?
Jein.
Haben Sie denn was
gern im Land gesehen.
Haben Sie denn was abbekommen von den Devisen?
Nein. Es war schön, dass die DDR Devisen erlangen konnte und wir hatten andere schöne Sitzmöbel. Es war also nicht so, dass Menschen Not leiden mussten, weil sie diesen Sessel nicht haben konnten.
Wir sprechen im Deutschlandfunk Kultur heute über Design oder wie unser Gast Rudolf Horn lieber sagt, über Gestaltung. Herr Horn, wenn man jetzt mal so zurückblickt auf diese drei großen Ikonen sozusagen Ihres Schaffens, das MDW, das Variable Wohnen, den Freischwinger, könnte man ja auch sagen, Mensch, Sie haben sich so viel Tolles, Großartiges ausgedacht, aber die Umsetzung in der Praxis, an der hat es dann gehapert.
Ja.
Sehen Sie es so?
Ich sehe es auch so, ja. Es hätte sehr viel mehr das Leben in der DDR schöner machen können, wenn die vielen Ideen, nicht nur die meinen, das muss ich jetzt einmal sagen, es gab hervorragende Gestalter in der DDR. Ich erinnere bloß an Klaus Stiedl, der mit seinen wunderbaren Arbeiten in der Fahrzeugindustrie und auch bei den Kommunikationsmitteln.
Trabi und Wartburg.
Auf anderen Gebieten, Wartburg und so weiter. Ganz hervorragende Lösungen kreiert hat, die aber eben auch technische und auch Vorbehaltsgrenzen hatten. Vorbehaltsgrenzen, in dem zum Beispiel seine Frontgestaltung für Autos zu sachlich, zu schön, zu selbstverständlich waren.
Also kommen wir zurück zu Ihnen, Herr Horn.
Ja.
Also, tolle Ideen,
ja.
Nicht so tolle Umsetzung.
Allerdings, ich muss sagen, an solchen Dingen wie zum Beispiel variables Wohnen, da stießen wir dann an die realen Grenzen. Es war aber nicht so, dass mich das verbittert hat. Ich habe aber...
Wir können es ja mal kurz zusammenfassen. Also die DDR hatte weder Rohstoffe im nennenswerten Ausmaße noch Devisen.
Ja.
Und es gibt ja ein Sprichwort, das lautet, Not macht erfinderisch.
Ja.
War das für Sie vielleicht ja auch ein
Ansporn?
Ganz
bestimmt, nicht nur für mich. Dieser Mangel an vielem hat natürlich auch erfinderisch gemacht. Wenn Sie die Produktkultur, die ja mal von Möbeln abgesehen alle Teile des Lebens umfassten, das Textil, das Gefäß und so weiter, wenn Sie das alles sehen, da sind wunderschöne, wunderbare Dinge gemacht worden, die auch produziert wurden. Es ist also nicht so, dass alles in Frage gestellt war. Im Verlauf der Entwicklung nahmen die Schwierigkeiten zu. In den 60er Jahren, das war ein Jahr des Aufbruchs, da haben wir geglaubt, jetzt schaffen wir das. Es war ja immer auch ein Wettbewerb. Und wir wollten ihn doch bestehen. Die Tatsache, dass die DDR Rohstoffmangel hatte, dass sie auf Importe angewiesen war, zwang dann dazu, dass Dinge produziert werden, die man verkaufen konnte, für die man Devisen erhielt. Und die Möbelindustrie der DDR geriet zum Beispiel in den 70er, 80er, besonders in den 80er Jahren zunehmend unter den Druck westdeutscher Einkäufer. Die waren nicht daran interessiert, irgendein Produkt von uns zu kaufen, sondern sie kamen mit festen Vorstellungen. Und entweder die Industrie hat diese Vorstellungen realisiert, dann wurde auch noch der Preis weitgehend fixiert. Entweder das ging so oder es ging nicht so. Und unter den Bedingungen einer zunehmenden Mangels, das hat diese Wechselwirkung, ja, verschlimmerte sich diese negative Entwicklung gegenüber Neuem, was da entstehen konnte. Nicht?
Ja, und für Ihr MDW-Programm zum Beispiel bedeutete es, dass statt Echtholzfurnier dann Folie eingesetzt wurde. Aber mich würde mal interessieren, Herr Horn, Sie als Gestalter, der ja Grundsätze hat für Gestaltung, die ja, glaube ich, in diesem Gespräch schon auch sehr gut herausgekommen sind. Glauben Sie, dass in Zeiten des Überflusses dieselben Grundsätze gelten für eine Gestaltung wie in Zeiten des Mangels?
Sie sollten gelten. Wir unterlagen damals nicht den Zwängen, die eine kapitalistische Wirtschaft, die ja in Deutschland und in Europa und in dieser Welt im Moment die Musik bestimmt. Wir hatten nicht den Zwang ständiger Produkterneuerung. Wir hatten nicht den Zwang, ein Produkt zu gestalten, das schnell veraltet, damit ein neues auf den Markt kommen konnte. Dies ist ja alles wirkt aber gegenwärtig.
Ihre Sichtweise, nicht? Weil viele andere würden ja sagen, sie hatten nicht die Freiheit, das zu gestalten, was sie wollten, weil es eben die Rohstoffe nicht gab. Oder sie mussten eben Sachen gestalten, die möglichst langlebig sind.
Nein, nein, wir mussten nicht, wir haben. Schauen Sie, wir haben vorhin über die frühen Jahre gestalterische Arbeit gesprochen. Wir haben über den Einfluss der klassischen Moderne des Bauhauses auf unsere Gestaltungsarbeit als junge Leute gesprochen. Es war nicht unser Ziel und auch nicht unsere Ethik, Produkte zu entwickeln, die heute modern sind und morgen in den Mülleimer der Geschichte wandern. Es war unser Ziel, mit stofflicher Substanz wirtschaftlich umzugehen und Produkte zu gestalten, die langlebig sind. Und verzeihen Sie, wenn ich sage, es gibt inzwischen auch schöne, interessante Filmchen, die zeigen, wie Geräte, technische Geräte, zum Beispiel die damals in diesen 60er Jahren besonders, auch noch in den 70ern entstanden sind, heute noch absolut funktionieren und sich größter Beliebtheit erfreuen.
Weil
man sie auch reparieren kann. Und weil sie als Grundlage ihrer Entstehung das Motiv hatten, du musst lange funktionieren. Du sollst lange schön sein. Es soll das, was dich schmückt, nicht morgen Nasenrümpfen hervorrufen. Das ist eine Gestaltungsethik, die sich nicht nur unter dem Aspekt des Mangels entwickelt, sondern die einfach eine humane, so möchte ich es behaupten, eine humane Gestaltungsethik ist. Und da wünschte ich mir, wenn ich heute unser Land und unsere Angebote erlebe, da wünschte ich mir Rückbesinnung.
Nachhaltig nennt man das ja heute, was Sie langlebig nennen. Die Produkte, die Sie geschaffen haben, Herr Horn, sind langlebig, aber Ihre Gestaltung auch. Das sehen wir eben an dem Freischwinger, über den wir vorhin gesprochen haben. Der soll jetzt ja neu produziert werden.
Ja, in kleinen Auflagen aufgrund von Bestellungen. Also es wird immer ein elitäres Möbel bleiben.
Wen haben Sie denn da als Partner gewonnen?
Wenn Sie mir erlauben, bleibe ich anonym. Ein westdeutscher Arzt, der vor Jahren zu mir kam und sagt, wissen Sie, ich habe jetzt Ihren Sessel von damals gekauft. Ich fände es gut, wenn wir den neu beleben könnten. Und so hat diese Neubelebung begonnen. Das war ein sehr komplizierter, aufwendiger Prozess.
Und wer wird ihn herstellen?
Es wird ihn herstellen, eine von diesem Mann organisierte, also mittlere Betriebe. Und das wird auf Bestellung stattfinden. Und nun ist das Schönste, was ich sagen kann, worüber ich mich heute sehr freue. Die Alleinvertretung dieser neuen Edition übernehmen die deutschen Werkstätten Hellerau. Das heißt, wenn er bestellt wird, kann er nur bestellt werden über die deutschen Werkstätten Hellerau.
Da schließt sich ein Kreis, Herr Horn.
Ja.
Wie schön.
Und das macht mich sehr froh.
Rudolf Horn hat funktionale Möbel für eine neue Gesellschaft entworfen, für neue, ebenfalls funktionale Wohnungen. Und Herr Horn, Sie selbst wohnen jetzt hier in einem Altbau.
Ja.
Empfinden Sie das eigentlich als Widerspruch?
Nein. Ich sehe bis heute, das ist vielleicht auch ein bisschen sentimental, ich sehe keinen Anlass, diese Wohnung aufzugeben. Ich lebe hier, ich fühle mich in ihr wohl. Ich empfange hier meine Freunde und Gäste. Das ist ein Stück meines Lebens. Und weshalb sollte ich etwas ändern, was den Menschen, die meine Gäste sind und die mich besuchen, eigentlich auch angenehm berührt und das mich selbst nicht behindert. Ich lebe gern hier. Also, ich sehe das nicht als einen Widerspruch. Weshalb sollte ich, und da komme ich zu einer prinzipiellen Überlegung, weshalb sollte man sich von Gegenständen trennen, die einem einmal lieb waren und die ihre Funktion unendlich behutsam und haltbar immer erfüllen? Ich hatte eine Lehrer, der hat uns gesagt, Leute, macht keine Dinge, die irgendwo in Vitrinen landen oder irgendwo veralten. Wenn ihr dies macht, betreibt ihr eine gehobene Form der Vermüllung? Daran habe ich mich mein Leben nicht beteiligt und möchte es auch jetzt nicht tun.
sagt der Gestalter Rudolf Horn. Und wenn Sie sich seine Möbel mal ansehen wollen, ab 24. August können Sie das tun, und zwar im Kunstgewerbemuseum Schloss Pillnitz, das ist bei Dresden. Und dort öffnet die Ausstellung Rudolf Horn – Wohnen als offenes System.